Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen, auch heute und am kommenden Sonntag beschäftigen uns noch die Anawim, die Ptochoi, die Armen des Evangeliums und heute in Korrespondenz von ihnen die Reichen und die Besitzenden. Ich bin gebeten worden von verschiedener Seite, das zu tun, was ich sowieso vorhatte zu tun, nämlich den Zyklus über die Bergpredigt am nächsten Sonntag, den letzten Sonntag vor den Ferien, abzuschließen oder besser zu unterbrechen. Ich tue das und wir nehmen dann, so Gott will, unsere Betrachtungen über die Bergpredigt wieder auf am Sonntag, den 12. September. Aber selbstverständlich ist an den Feriensonntagen auch Predigt, nur über andere Stellen der Heiligen Schrift. Das Alte Testament kennt eine dreifache Beziehung zum Reichtum bzw. zur Armut. Die eine, die den Reichtum bejaht als Segen Gottes und die Armut ablehnt als Folge von Faulheit, Genusssucht und Leichtsinn. Es ist der Geist einer satten, selbstgerechten, bürgerlichen Moral, die sich hier kundtut, eines säkularisierten und rationalistischen Vergeltungsglaubens. Die zweite Gruppe stellt sich kritisch zum Reichtum ein und wird vor allen Dingen von den Propheten vertreten, die gerade hinweisen, dass mit dem Reichtum allzu leicht verbunden ist, soziales Unverständnis, Unterdrückung der wirtschaftlich und sozial Schwachen. Und die dritte Richtung, vertreten von solchen, die eine reichenfeindliche und armutsfreudige Einstellung haben, bei der dann arm gleich fromm und reich gleich gottlos sind. Diese drei Richtungen des Alten Testamentes finden wir auch später im Spätjudentum wieder in der Tendenz der Überschätzung des Besitzes und des Reichtums, die herrschend bleibt. Sie hat ihre Grundlage in dem eben schon genannten Vergeltungsglauben, nach welchem Gott die Lose der Menschen gerecht verteilt. Wohlstand als Belohnung für Frömmigkeit und Armut gleich Strafe. Der Reichtum galt vor allem deswegen als Segen, weil er die Möglichkeit gab, den Armen zu helfen, Almosen zu geben und sich einen Schatz im Himmel zu erwerben. Wie weit, meine andächtigen Christen, diese Einstellung noch heute in der Christenheit gültig ist, darüber sprechen wir wohl am nächsten Sonntag. Das Zweite. Jesu Einstellung zum Reichtum nach dem, was uns das Evangelium darüber berichtet. Es scheint auf den ersten Blick, wenn man flüchtig die Bibel liest, als wenn Jesus den Reichtum als solchen radikal ablehnte. Bei ihm sind die Armen die Anwärter auf die Herrschaft Gottes. Sie werden gepriesen. Den Reichen wird ein Wehe zugerufen. Und wenn Sie nur statt Matthäus bei Lukas die Seligpreisungen lesen, mit ihrem entsprechenden Gegensatz den Wehe, dann heißt es dort ja ganz klar, wehe euch, ihr Reichen, ihr habt schon euer Los. Das Gesamtbild in der Einstellung Jesu zum Reichtum. Einen Reichtum, der nicht ungerecht ist, scheint es bei Jesus gar nicht zu geben. Der Reichtum ist nach Jesus kein Gottessegen, mit dem man sein himmlisches Konto vergrößern könnte und sein Heil wirken könnte. Im Gegenteil, er ist das schlimmste Hindernis und der schlimmste Feind des Menschen, der sich um das Reich Gottes und die Herrschaft Gottes bemüht und der in dieser Herrschaft Gottes seinen Platz haben will. für den Reichen ist es nach Jesu Lehre unmöglich, ins Gottesreich zu kommen. Es kann nur durch ein Wunder Gottes geschehen. Wir hörten es eben, niemand kann zwei Herren dienen, entweder für den einen dienen, lieben, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Reichtum von sich zu werfen. Wie er ja dem Jüngling, von dem wir nächsten Sonntag noch hören, sagt, wenn du vollkommen sein willst, nachdem du das und das und das getan hast, dann verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Wir sollten wissen, dass der Reichtum danach eine Art Götze ist. Und wer sich ihm verschreibt, ist infolgedessen ein Götzendiener und gottlos und lieblos gegen die Armen und die Schwachen. Der rechte Gebrauch des Reichtums liegt nach Jesus einzig und allein in seiner Verwertung für die Erfüllung des Liebesgebotes, Gott zu lieben und den Mitmenschen. Das Dritte. Jesu Stellung zum Reichtum ist rein religiös und ist nicht volkswirtschaftlich oder sozial begründet. Obwohl er selber ohne Besitz war und nur von dem lebte, was ihm die Gastlichkeit anderer Leute gab, so stand er doch der Klasse der Reichen nicht als Gegner gegenüber. Er hat die Gastfreundschaft reicher Leute angenommen. Und ich nenne Ihnen nur die Namen, damit Sie sich erinnern aus Ihrer Kenntnis der Bibel: Lazarus, Maria und Martha von Bethanien waren sicherlich wohl situierte Bürgersleute. Die Ratsherren Nikodemus und Josef von Arimathea, der Oberzöllner Zachäus, die galiläischen Frauen, die ihm folgten und deren Unterstützung er annahm, Maria von Magdala, Johanna, die Frau des Kusa, eines Verwalters des Herodes, Susanne und noch viele andere, die ihnen, Jesus und seinen Jüngern, mit ihrem Vermögen zu Diensten waren, schreibt Lukas im 8. Kapitel. Später die Frömmigkeit der judenchristlichen Ebioniten, für die arm gleich fromm und reich gleich gottlos waren, entspricht nicht der Lehre Jesu. Jesus hat kein sozial-revolutionäres Programm verkündet, sondern eine reine religiöse Botschaft. Er hat sich nicht um weltliche Angelegenheiten gekümmert. Als sie kommen mit der Steuermünze und fragen, ob es erlaubt sei, dem Kaiser Steuer zu geben, sagt er: Bitte, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber für mich ist das Wichtige, so darf ich einfügen, gebet Gott, was Gott gehört. Und als einer kommt, Lukas 12, Kapitel 13, Vers, und ihm sagt: Meister, sage meinem Bruder, er solle das Erbe mit mir teilen, da entgegnete er: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Dann fuhr er fort: Habt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Mag einer auch Überfluss haben, sein Leben ist durch seinen Besitz doch nicht gesichert. Sein praktisches Verhalten zu wohlhabenden Leuten beweist ferner, dass Jesu strenge Urteil über den Besitz nicht aus einer sogenannten dualistischen Weltanschauung kommt, nachdem die Erdengüter in sich schlecht seien und nur die geistigen Güter positiv seien. Der Reichtum ist für Jesus nach wie vor eine große Gefahr für den Menschen, und eine innerlich freie Stellung zu ihm ist, wie wir gehört haben, nach seinen Aussagen, überaus schwer. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, so hörten wir eben, als ein Reicher in die Herrschaft Gottes. diese bewusste Gegenüberstellung in diesem plastischen Bild, ein so kleines Loch, bei dem Sie Mühe haben, den Zwirnsfaden durchzuziehen. Da soll das größte Tier, das man da kannte, das Kamel, da durch. Da erkennt jeder, das ist unmöglich. Und Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Jesus erkennt den irdischen Gütern keinen absoluten, aber einen relativen Wert zu, wenn wir sein Wort wieder hören, suche zuerst die Herrschaft Gottes und dies alles wird euch dann hinzugegeben werden. Das Verbot des Sorgens, das der Herr ausspricht, richtet sich nicht gegen die Arbeit und das Mühen um unsere Existenz, um unsere Sicherheit, sondern richtet sich gegen den Kleinglauben, der die Dinge verkehrt, das Aufgehen in den irdischen Dingen, in jener menschlichen Weise, die meint, wir allein müssten es und könnten es. Und dabei vergisst, dass wir doch nur in der Hand des Schöpfers sind und, wir sollten es nicht vergessen, auch in der Hand eines lieben Vaters sind. Strengen Urteile Jesu über den Reichtum und die Reichen sind keine absolute Verwerfung des Besitzes, wohl aber ein klares Urteil, um mit modernen Worten zu sprechen, über einen Kapitalismus, der nicht in erster Linie Verbrauchsgüter schafft, sondern das Kapital vermehren will, der den Mitmenschen, den sozial Schwächeren, nicht als sittliche, eigenständige Persönlichkeit, als Ebenbild Gottes, als Mitbruder und Mitschwester wertet, sondern nur seine Arbeitskraft sieht und ihn seine Arbeit benutzen will zu unsittlichen Zwecken, eventuell auch als Kanonenfutter, der mit dem Gelde nicht das Gebot der Liebe erfüllen will, sondern Unfrieden, Hass und Feindschaft stiftet. Konkret gesprochen die ungeheuren Rüstungsausgaben, die die Welt heute auf sich lädt, die Milliarden, mit denen sie in Liebe umgewandelt den Armen, den Bedürftigen helfen könnte. Auch in der Bundesrepublik. Wir leben heute nicht mehr in der Welt der Bibel. An die Stelle des mythischen Weltbildes der Bibel ist das naturwissenschaftliche Weltbild getreten und die einfache Nomaden- oder Agrarwirtschaft des Alten Testamentes hat der komplizierten Industriegesellschaft heute Platz machen müssen. An die Stelle einer Theokratie, wie sie in der Synagoge galt, Gott ist der Herr auch im politischen Raum, der Monarchie, des Königtums, des Kaisertums, der Tyrannis im guten Sinne, der Aristokratie, der Oligarchie ist die moderne Demokratie getreten. Konkret, heute, der Auftrag an die Christenheit, der Herrschaft Gottes den Weg zu bereiten, bedarf heute anderer Mittel als in der damaligen Zeit, in der Zeit der Bibel. Dazu gehörte heute mehr als Wanderprediger sein, als lehrender Rabbi sein. Dazu gehört heute ein großes Wissen, eine Bildung, die nur durch Ausbildung geschaffen werden kann. Und zu all dem gehört schließlich Geld und viel Geld. Dazu gehören heute auch die Kommunikationsmittel, die Presse, der Hörfunk, der Sehfunk, die Reklame. Und wenn die Stadt Essen oder Bistum Essen auf seinem Ordinariat eine Laufleuchtschrift eingerichtet hat, die zur abendlichen Stunde nun kurz Predigten an die Menschen in der Stadt da unten sendet, dann mag man darüber verschiedener Meinung sein, aber da wird eklatant etwas von dem, dass es mit dem Wanderprediger allein nicht mehr geht, der Jesus war, sondern dass wenn wir die Botschaft Jesu von der Herrschaft Gottes und von der Liebe zu den Menschen weitertragen wollen, alle diese Mittel benutzen müssen, um ihnen zum Durchbruch zu verhelfen. Und dazu gehört wiederum einmal viel Geld. Auf der anderen Seite steht heute in der globalen Welt, global gesehen, die entsetzliche Armut der Menschen, so wie sie Jean Guiton, der französische Laienhörer auf dem Konzil, ich nannte ihn schon mal mit diesem Satz, ausgedrückt hat. 20 Millionen reiche Weiße, das Evangelium in der Hand, vor 1000 Millionen Armer. Und wenn wir bei dieser Situation auch noch sehen, dass diese Armut sich großteils konkretisiert in den romanischen und lateinamerikanischen Ländern, die zu 99% katholisch sind, dann fragen wir uns, was hat denn das Christentum, die Kirche, die Christen getan bis heute in diesen Ländern, um der Armut zu steuern? Oder müssen wir da jetzt erst kommen, wir Mitteleuropäer, mit unseren großen Hilfswerken, um der Armut dort zu Leibe zu rücken? Auf der anderen Seite, und das sollten wir klar sehen, um die Dinge noch mehr zu verkomplizieren, ich habe die Absicht, heute diesen ganzen Komplex Ihnen sozusagen dahin zu werfen und Ihnen keine Antwort zu geben, die erst nächsten Sonntag kommen kann, schon wegen der Kürze der Zeit. Auf der anderen Seite haben wir heute eine Nivellierung der Gegensätze Arm und Reich, zumal in Mitteleuropa und Nordamerika. Die große Schicht derer, die zwischen Reich und Arm leben, nennen wir sie die gut situierten und oft saturierten Bürger. Ohne ein Werturteil zu fällen, müssen wir uns doch wohl allesamt zu dieser Schicht rechnen. Denn ich glaube, kaum konkret gesprochen, dass in dieser gottesdienstlichen Feier ein Bettelarmer ist, der kommt nämlich nicht. Mit Gründen. Ich glaube auch nicht, soweit ich die flüchtige Übersehung kenne, dass unter ihnen ein Plutokrat, ein Kapitalist ist. Also sind wir allesamt die Schicht dazwischen. Nun die Frage, die wir stellen müssen, was sagt uns der Herr? Uns der Schicht zwischen Arm und Reich. Denn was Friesenberg heute war, nur ein Blick in die alttestamentliche Situation, ein Blick in die biblische Situation des Evangeliums, Verhaltensweise und Worte Jesu, ein Blick plötzlich noch einmal in die globale Armut, der wir uns gegenüberstehen in der Welt heute. Und nun die Frage, und wir, was sagt uns das alles? Was sollen wir damit anfangen? So viel jedenfalls. Keiner von uns hält sich zur Armut. Wir alle möchten aber wohl einen Lebensstandard haben, der in etwa dem entspricht, was wir uns vorstellen. Keiner drängt sich zur Armut. Ach, Ordensschwester nicht, die ins Kloster geht und das Armutsgelübde ablegt. Sie tut es in einem Wissen um die Sekurität, um die Sicherheit. Und wenn sie selbst eventuell bei einer kraftbürstigen Oberin auch nicht einen Pfennig haben und ausgeben darf, um sie fragen muss, psychologisches Problem eigener Art, viele Ungeschicklichkeiten und Dummheiten hier, frage, ob das nicht auch mit dem Mangel an Klosterwochen zusammenhängt, Klammer geschlossen, dann können wir doch wohl das eine sagen, die Klöster sind reich. Konkret gesprochen, als der Abt von Meschede mit 10 Mönchen hier war, um sich unsere Kirche anzuschauen, nachdem nun in Meschede jene großartige Klosterkirche gebaut worden ist, die in vielen Dingen eine Erweiterung der Idee dieser Kirche ist, kam er mal zufällig hinein in einem Pontifikalvesper in diesem Gotteshaus und war fasziniert von diesem Raum und von diesem Gottesdienst. Als ich damals den Abt fragte, Vater Abt, was Sie denn an finanziellen Mitteln zur Verfügung, das war vor 5 Jahren, da antwortete er, nicht keinen. Und aussteht. Sehen Sie, wenn man lernen will, Geld umgeht, dann muss man die Mönche und die Ordensschwestern fragen. Frage nur die, ob sie das, was ihnen zuströmt, auch immer in rechten Weise nach dem Evangelium verwalten und tun. Da können wir begründet oftmals einige Zweifel setzen. Was ich sagen wollte, war das eine, auch das Gelübde der Armut, das der Einzelne persönlich ganz ernst nehmen könnte als Ordensmann, als Klosterfrau. Im Hintergrund steht, und es wäre eine Frage für die Psychoanalytiker, die Gewissheit, ich bin doch im Letzten gesichert, vielleicht sogar mehr gesichert als einer, der draußen in der Welt sauer sein Geld verdienen muss. Die Zeit ist schon überschritten um 2 Minuten. Ich schließe die Antwort auf die Fragen, die heute nicht beantwortet werden konnten, bitte am nächsten Sonntag ab. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.